ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, die JustizreporterInnen. Ich bin Justizreporter Philipp Rayon und bei mir im Podcaststudio hier in Karlsruhe ist heute Sabet Wegener. Hallo Sabet.
Hallo Philipp.
Wir unterhalten uns heute über das Thema 35 Jahre nach der Wende ist der Soli noch mit dem Grundgesetz vereinbart. Das machen wir nicht einfach so, sondern weil hier in dieser Woche zu diesem Thema verhandelt wurde, nämlich am Dienstag. Sabet, du machst hier momentan ein Praktikum bei uns in der ARD-Rechtsredaktion und du warst am Dienstag auch live mit dabei. Wie war das denn für dich so, das erste Mal am Gericht?
Ja, es war super spannend. Das war nämlich für mich tatsächlich das erste Mal im Bundesverfassungsgericht. Aus Berlin kommt man da jetzt nicht alle Tage hin.
Da studierst du, ne?
Ja, genau. Und es war ein langer Tag, es gab viele hitzige Debatten, aber alles in allem für mich super aufregend, das mal zu sehen.
Und da kommt zum ersten Mal da für dich live die Richterinnen und Richter in den roten Roben rein. Was war das so für ein Gefühl für dich?
Etwas ehrfurchtsvoll. Ich hätte gedacht, dass sie nicht auch mal eben so einen kleinen Witz mal nebenbei machen. Das hat mich etwas überrascht. Und ansonsten habe ich es mir aber relativ ähnlich so vorgestellt.
Okay, kleiner Witz, das klingt jetzt so, als sei es eine Spaßveranstaltung gewesen, das trifft es glaube ich dann doch nicht so ganz, das ging am Dienstag von 10 Uhr vormittags bis 18.30 Uhr ungefähr die Verhandlung, also ein echt langer Riemen und es ging dabei eben um den Solidaritätszuschlag, um den Soli, den gibt es jetzt schon seit einigen Jahren und warum der eingeführt wurde, das hat Jakob Thies mal zusammengefasst.
Nach der Wiedervereinigung war klar, der Aufbau in den neuen Bundesländern wird den Staat sehr viel Geld kosten. Zudem musste Deutschland hohe zweistellige Milliardenbeiträge für die NATO stemmen. Diese schossen nach dem Beginn des Zweiten Golfkriegs in die Höhe. Der Irak hatte Kuwait überfallen. Deshalb wurde 1991 der Solidaritätszuschlag unter Bundeskanzler Helmut Kohl eingeführt. Nach nur einem Jahr lief der Soli allerdings bereits aus. Theo Weigel, damals Bundesfinanzminister von der CSU und Erfinder des Solis, kämpfte jedoch bereits Mitte der 90er für seine Wiedereinführung.
Als ich 1992 den damaligen Solidaritätszuschlag habe auslaufen lassen, bin ich heftig kritisiert worden, man hätte ihn weiterführen sollen. Damals war es richtig, ihn auslaufen zu lassen, weil die Konjunktur in den Keller ging. Jetzt müssen wir ihn wieder einführen, um die DDR-Erblasten, Sozialismus und den Bund-Länder-Finanzausgleich finanzieren zu können.
Und tatsächlich, 1995 führte ihn die schwarz-gelbe Bundesregierung wieder ein. Diesmal unbefristet, obwohl Kohl damals versprach, dass der Soli bis Ende des Jahrtausends endgültig weg sei.
Und Ende des Jahrtausends meint nicht das Jahr 2999, sondern 1999. Und den Soli gibt es immer noch, versprochen also gebrochen. Wie gibt's den denn? In welcher Form noch, Sabet?
Der Grund ist ja die Wiedervereinigung und bis 2020 haben ihn weiterhin auch aus diesem Grund noch alle bezahlt, aber 2019 wurde dann ein neues Gesetz beschlossen und in diesem Gesetz wurden hohe Freibeträge festgelegt. Seitdem zahlen nur noch die obersten 10%, also die Spitzenverdiener. Das entspricht aktuell einem zu versteuernden Einkommen von knapp 68.494 Euro für Singles und bei Ehepaaren sind das 136.988 Euro.
Also das ist nicht das Bruttoeinkommen, sondern nach Abzug zum Beispiel der Werbungskosten, das Einkommen, was dann bleibt, was zu versteuern ist und wer das verdient, der muss dann den Soli bezahlen.
Und auch alle Unternehmen, die Körperschaftssteuer zahlen und immer, wenn Kapitalertragssteuer gezahlt wird.
Also zum Beispiel, wenn ich in ETFs anlege, ein bisschen Gewinne damit mache und das den Sparerpauschbetrag von aktuell 1.000 Euro für eine ledige Person übersteigt, dann ist das kapitalertragssteuerpflichtig und dann muss ich darauf auch Soli bezahlen. Und du hast gerade von den Unternehmen gesprochen, das sind immerhin rund 600.000 Unternehmen deutschlandweit, die dem bezahlen müssen, den Soli, und zwar auch ohne Freibetrag. Sie zahlen also zusätzlich zu ihrer Körperschaftssteuer immer 5,5% Soli. Wir waren zusammen bei der Phoenix Pharma-Gruppe in Mannheim. Das ist ein Unternehmen, was deutschlandweit Apotheken mit Medikamenten beliefert. Wir waren in den Lagerhallen, haben uns diese Logistik angeschaut für einen Dreh für die ARD-Sendungen rund um die Verhandlungen hier am Verfassungsgericht zum Soli. Und die Phoenix-Gruppe in Mannheim findet den Soli nicht so toll.
Genau, die Phoenix Group hatte gesagt, dass es sie vor allem erstmal durch die hohe Steuerlast insgesamt beeinträchtigt und natürlich auch Investitionen zurückhält, da man einfach gar nicht mehr so viel Kapital dann übrig hat für neue Investitionen und es natürlich generell den Wirtschaftsstandort Deutschland beeinträchtigt und das spüren Unternehmen wie die Phoenix Group eben auch.
Wir haben da mit Jörg Herfurth gesprochen, der sagte auch ganz klar, dass er die gesellschaftliche Aufgabe, die Kosten der Wiedervereinigung zu tragen, schon auch sieht und da auch die Unternehmen in Deutschland in der Pflicht sieht, aber eben nicht nur die Unternehmen und vielleicht auch nicht nach 35 Jahren dann noch. Wir hören mal, was er uns dazu gesagt hat.
Der Solidaritätszuschlag schlägt bei Unternehmen praktisch gleich dreimal ein. Einmal im Bereich des Steuersatzes, also auf die Gewinne, dann bei unseren Fach- und Führungskräften. Wenn also jemand ein Bruttoeinkommen von über 6.900 Euro im Monat hat, dann ist er bereits Zahler dieser Ergänzungsabgabe. Und damit ist Deutschland natürlich für Karrieren in Führungsfunktionen unattraktiv. Und das Dritte ist, wenn sich Arbeitnehmer am Unternehmen beteiligen, also in Form von Aktien am Unternehmen, Unternehmensanleihen, auch dann bezahlen sie bei den Dividenden oder bei den Zinsen entsprechend diese Solidaritätsabgabe.
Deswegen hat Jörg Herfurth da ganz genau hingeguckt am Dienstag, was da am Verfassungsgericht hier in Karlsruhe verhandelt wurde. Geklagt hat er aber nicht und auch die Phoenix-Gruppe ist daran nicht beteiligt.
Genau, das waren 6 FDP-Politiker. Die FDP ist ja seit langem bekannter Gegner des Soli. Ihnen fehlen aber die politischen Mehrheiten. Gestern waren 2 von ihnen da, unter anderem Florian Tonka.
Folgen der Wiedervereinigung werden wahrscheinlich auch noch in 10, in 20 und wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren da sein. Denn das ist ohne jede Frage so, dass sich die verschiedenen Regionen Deutschlands sehr unterschiedlich entwickelt haben. Darauf kommt es aber nicht an, sondern auf die Frage, ob wirklich im Bundeshaushalt ein Sonderbedarf für die neuen Bundesländer besteht. Und da kommt es darauf an, dass dieser Solidarpakt, also das Sonderprogramm, das jahrelang da war, eben 2019 ausgelaufen ist. Und das ist ganz klar eine Zäsur, das ist eine Veränderung gegenüber der Zeit vorher. Und deswegen kann man diesen Solidaritätszuschlag heute nicht mehr erheben.
Sagt Florian Tonka, FDP-Bundestagsabgeordneter, einer der 6 Beschwerdeführer mit FDP-Parteibuch und interessanterweise bis vergangene Woche auch noch parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Insofern konnte er diese Woche am Gericht dann etwas freier sprechen, als er es sonst vielleicht vergangene Woche noch gekonnt hätte, als er eben gleichzeitig auch noch für das Haus verantwortlich war, was auf der anderen Seite für die Bundesregierung saß, nämlich das Bundesfinanzministerium. Aus Sicht der FDP soll es jetzt also das Gericht regeln, was den Soli angeht. Die Bundesregierung sieht die Verfassungswidrigkeit, die die FDP da klar gegeben sieht, anders. Die Bundesregierung, insbesondere das Bundesfinanzministerium, sagt, es gibt weiterhin Ausgaben für die Wende. Luise Hölscher ist Staatssekretärin beim Bundesfinanzministerium und hat am Dienstag das hier gesagt.
Wir können mit unseren eigenen Zahlen, aber auch mit Gutachten belegen, dass immer noch Lasten aus der Wiedervereinigung nachlaufen. Insofern ist für uns die ursprüngliche politische Begründung aus dem Solidaritätszuschlag, die Lasten der Wiedervereinigung abzudecken, immer noch gegeben.
Ihr hört den Podcast Die JustizreporterInnen. Heute zum Thema 35 Jahre nach der Wende. Ist der Soli noch mit dem Grundgesetz vereinbar? Unser Podcast erscheint jede Woche, in der Regel immer donnerstags oder freitags. Und ihr könnt ihn in der ARD-Audiothek hören und überall da, wo es Podcasts gibt. Über die Verhandlung am Bundesverfassungsgericht, die am Dienstag stattgefunden hat, sprechen wir jetzt mit Hanno Kube. Herr Kube ist Professor an der Uni Heidelberg und dort Experte für Steuerrecht. Er war diese Woche auch selbst am Gericht in der Verhandlung. Da ist er nämlich als sachkundiger Dritter bei Gericht aufgetreten. Hallo, Herr Kube.
Hallo, guten Tag.
Dass so eine Steuer grundsätzlich erstmal ein Eingriff in ein Grundrecht ist, das kann man sich irgendwie vorstellen. Es geht also vor allem um die Rechtfertigung. Und da gilt der Solidaritätszuschlag als eine sogenannte Ergänzungsabgabe im Sinne von Artikel 106 Grundgesetz. Ergänzungsabgabe, das klingt erstmal ziemlich sperrig. Können Sie vielleicht einmal erklären, was das eigentlich ist?
Ja, das ist schon eine gute Frage. Die Ergänzungsabgabe ist in Artikel 106 Grundgesetz vorgesehen als Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körperschaftssteuer. Es ist also eine Steuer, die zusätzlich zur Einkommen- und Körperschaftssteuer gezahlt werden soll als Prozentbetrag von diesen anderen Steuern.
Und wenn es eine solche Ergänzungsabgabe ist, der Solidaritätszuschlag, und als solche auch ja in Ordnung wäre, dann wäre quasi der Solidaritätszuschlag gerechtfertigt und damit womöglich die Verfassungsbeschwerde unbegründet, also erfolglos? Wäre das das Ergebnis?
Das ist richtig. Die entscheidende Frage ist, ob der Solidaritätszuschlag vor allem auch jetzt und in Zukunft noch als Ergänzungsabgabe zu qualifizieren ist. Es ist klar, dass der Soli zu Beginn eine solche Ergänzungsabgabe war. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob das auch in der Gegenwart und Zukunft noch der Fall ist. Und zwar deshalb, weil die Ergänzungsabgabe von weiteren letztlich ungeschriebenen Voraussetzungen abhängig ist. Und die zentrale Voraussetzung ist, und das war aber auch eben streitig gestern, die Frage, inwieweit hier ein vorübergehender spezieller Bedarf, eine Bedarfsspitze beim Bund vorhanden ist, ein Mehrbedarf, der diese Ergänzungsabgabe erforderlich macht. Und die Frage ist eben, ob ganz konkret vereinigungsbedingt, wiedervereinigungsbedingt jetzt und in Zukunft noch ein solcher Mehrbedarf des Bundes, eine Bedarfsspitze besteht.
Also Mehrbedarf heißt quasi Kosten, die die Wiedervereinigung noch bis heute verursacht. Und dann wäre wohl möglich dieser Mehrbedarf gegeben. Und das könnte den Solidaritätszuschlag auch rechtfertigen. Es gibt ja weiter Folgekosten der Wiedervereinigung, wobei das am Ende auch umstritten ist. Das wurde auch gestern lange diskutiert, ob die zumindest noch so konkret sind, dass sie den Soli eben rechtfertigen könnten. Diese tatsächlichen Fragen können wir jetzt hier im Podcast nicht abschließend erörtern, aber die juristischen können wir zumindest etwas beleuchten. Mal angenommen, die Folgekosten bestehen noch. Dann ist aber der Solidaritätszuschlag dennoch nur befristet zu erheben, sagen Sie, oder was ist da Ihre Auffassung?
Ja, also formal ist es zulässig, eine Ergänzungsabgabe unbefristet einzuführen und gesetzlich zu regeln. Aber der Sache nach spricht viel dafür, dass diese Abgabe im Ergebnis nur vorübergehend erhoben werden darf, solange eine sogenannte Bedarfsspitze, also eine Kostenspitze beim Bund vorhanden ist. Und die Frage, die wir dann gestern diskutiert haben, war, inwieweit die Kosten, die in den neuen Bundesländern heute anfallen, im Grunde struktureller und dauerhafter Natur sind, also gleichbleibend hohe Kosten. Und wenn das der Fall ist, dann ist es eben sehr fraglich, ob diese Kosten noch durch eine Ergänzungsabgabe gedeckt werden dürfen, weil, wie gesagt, die ungeschriebene Voraussetzung eben, aber auch das ist nicht ganz unumstritten, die Voraussetzung einer vorübergehenden Bedarfsspitze ist.
Also eine Spitze, wenn man sich das vorstellt, als einen Ausschlag nach oben, was die Kosten angeht, damit es dann anschließend, wenn diese Spitze vorbei ist, auf einem Niveau, was gleichbleibend ist, Kosten weiter verursacht. Das ist der Gegensatz. Mal angenommen, dass diese Ansicht, die Sie jetzt gerade hier auch vertreten haben, mit der Bedarfsspitze ja überzeugt das Gericht am Ende, dann ist ja auch die Frage, ob diese Bedarfsspitze noch andauert oder nicht. Da hat der Bundesfinanzhof im Januar 2023 ein Urteil gefällt und darin gesagt, dass der Soli damals noch verfassungsgemäß war. Das hat uns Ihr Professorenkollege Gregor Kirchhof im Vorfeld einmal erklärt.
Er hat aber angedeutet, dass die Wiedervereinigung eine Generationenaufgabe sei und dass der Gesetzgeber daher gehalten sei, nach 30 Jahren zu prüfen, ob die Abgabe weiter gerechtfertigt ist. Hiernach müsste der Bundestag den Zuschlag im nächsten Jahr und damit in wenigen Wochen kritisch hinterfragen.
Herr Kube, überzeugt Sie das, was der BfH da Anfang 23 geurteilt hat?
Der BfH hat ebenfalls gesehen, ist ebenfalls davon ausgegangen, dass mit der Ergänzungsabgabe, dass mit dem Soli nur ein vorübergehender Bedarf gedeckt werden kann. Und der BfH ist nun von einem Zeitraum von 30 Jahren ausgegangen, weil er die Wiedervereinigung als Generationenaufgabe ansieht. Zustimmen würde ich dem BfH darin, dass der Bedarf eben nur vorübergehend sein darf, in der Tat. Ob man nun eine Zahl von 30 Jahren zugrunde legt, das mag man so oder so sehen, weil diese Zahl natürlich im Gesetz und auch in der Verfassung in keiner Weise angelegt ist. Und so betraf das Verfahren gestern, die mündliche Verhandlung gestern, eben auch schon diese Jahre 2020, 2021, die der BfH noch als gedeckt angesehen hat. Aber auch das kann man schon in Frage stellen mit Blick darauf, dass die Kosten, die jetzt in die neuen Bundesländer fließen, die Mittel gleichbleibend sind und dauerhaft und damit strukturell erscheinen. Also auch schon jetzt und für die Jahre 2021 kann man in Frage stellen, ob die Ergänzungsabgabe noch zulässig ist.
Sie sprechen von gestern, denn wir nehmen dieses Gespräch mit Ihnen hier am Mittwoch auf. Die Verhandlung am Bundesverfassungsgericht war gestern am Dienstag. Nur damit ihr euch da draußen an den Podcast-Playern nicht wundert, warum Herr Professor Kube von gestern spricht. Herr Kube, das setzt ja sowohl Ihrer Auffassung als auch die, die der BFH, der Bundesfinanzhof in München, vergangenes Jahr vertreten hat, voraus, dass tatsächlich der Soli erhoben wird, um eben die Kosten der Wiedervereinigung auszugleichen. Das kann man ja auch anders sehen. Ihr Professorenkollege Henning Tappe war gestern ebenfalls Sachverständiger Dritter bei Gericht und der sagt, dass der Soli quasi gar nicht nur für diesen konkreten Zweck erhoben wird und man ihn auch für einen anderen Zweck heute noch nutzen könnte, er deswegen gerechtfertigt sei. Ich habe mit Herrn Tappe nach der Verhandlung kurz gesprochen und er hat mir das dann so erklärt.
Der Solidaritätszuschlag ist eine Steuer. Steuern sind grundsätzlich nicht zweckgebunden, sodass ein Zweck, der möglicherweise ausgelaufen ist, auch nicht unbedingt erfüllt sein muss, sondern dass auch andere Finanzbedarfe die Erhebung der Ergänzungsabgabe rechtfertigen können.
Und so ein anderer Zweck könnte eben zum Beispiel der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sein, der jetzt Kosten im Bundeshaushalt verursacht seit einigen Jahren oder auch andere strukturschwache Regionen als nur in Ostdeutschland, wo der Bund mittlerweile auch teilweise Geld reinschießt. Überzeugt Sie diese Argumentation von Herrn Tappe, dass der Soli gar nicht nur für die Wiedervereinigungskosten erhoben wird?
Also wir sind uns alle einig und das ist auch ganz klar, dass die Ergänzungsabgabe und hier der Soli im Ergebnis von der Mittelverwendung her nicht formal zweckgebunden ist. Der Soli ist keine Zwecksteuer. Wie man sagt, es gibt einzelne Steuern, die Zwecksteuern sind, ganz vereinzelt, die im Ertrag also zweckgebunden sind. Das ist bei der Ergänzungsabgabe nicht der Fall, das ist richtig. Aber auf der Tatbestandsseite, von den Voraussetzungen her, brauchen wir eben einen Mehrbedarf und ich würde sagen eine Bedarfsspitze. Kollege Tappe vertritt, dass ein beliebiger Mehrbedarf vorhanden sein kann und dass dieser Mehrbedarf sich dann eben auch über die Zeit und unterschiedlicher Gestalt darstellen kann. Wenn man das so sieht, dann meine ich aber, verwässert diese Ergänzungsabgabe, verwässern die Voraussetzungen, denn der Bund wird stets irgendeine Form von Mehrbedarf anmelden können und dann gehen aus meiner Sicht demokratische Legitimation, Verantwortung und auch rechtsstaatliche Nachprüfbarkeit verloren. Also ich würde nachdrücklich vertreten, dass der Gesetzgeber den konkreten Mehrbedarf, den aufgabenbezogenen Mehrbedarf benennen muss und dann in der Erhebung auch an diesen Mehrbedarf gebunden ist. Das bedeutet, wenn eine neue Aufgabe auftritt, die eine neue Belastungsspitze mit sich bringt, dann muss eben eine neue Ergänzungsabgabe beschlossen und legitimiert werden.
Das heißt, wenn das Bundesverfassungsgericht den Soli kippen sollte oder auch sonst der Solidaritätszuschlag ausläuft, dann könnte der Bundestag quasi postwendend einen neuen Solidaritätszuschlag beschließen, der dann aber anderen Zweck dienen soll?
Also natürlich ist der Gesetzgeber frei, diesen Kompetenztitel neu in Anspruch zu nehmen und dann müsste der Gesetzgeber, also der Bundesgesetzgeber, begründen, warum ein spezieller Mehrbedarf hier beim Bund vorhanden ist. Aber ob ihm das gelingen wird, da habe ich aktuell meine Zweifel, denn in Wirklichkeit ist es ja so, und das hat auch einer der Antragsteller, Herr Tonka, gestern Abend nochmal klar verdeutlicht in der mündlichen Verhandlung, dass der Bund ja in Wirklichkeit eine ganze Reihe von Landesaufgaben freiwillig finanziert. Und da stellt sich schon die Frage, ob in dieser Situation von einer Bedarfsspitze ausgegangen werden kann.
Also dahinter steckt der Gedanke, wenn der Bund nicht diese freiwilligen Leistungen tätigen würde, dann wäre eigentlich genug Geld da, um die aktuelle Situation zu bewältigen?
Ja, in gewisser Weise, nicht? Also natürlich, der Staat braucht immer Geld, aber wir müssen schon in Ausnahmekategorien denken und die Wiedervereinigung hat natürlich erhebliche Mittelbedarfe mit sich gebracht. Das hat die Erhebung des Soli gerechtfertigt und es stellt sich die Frage, ob wir vergleichbare Mehrbedarfe eben gerade beim Bund heute sehen, auch im Vergleich zu den Ländern. Und das wäre Voraussetzung für die Erhebung einer neuen Ergänzungsabgabe.
2019 ist der sogenannte Solidarpakt II ausgelaufen. Das war ein Paket, was über Jahre Gelder zur Verfügung gestellt hat, um gerade auch ostdeutsche Infrastruktur zum Beispiel wieder aufzubauen oder zu fördern. Würden Sie sagen, das ist eine solche Zäsur gewesen, dass eigentlich seitdem der Soli dann auch nicht mehr gerechtfertigt ist?
Ja, dieses Auslaufen des alten, des wiedervereinigungsbezogenen Finanzausgleichs, das ist eine ganz große Zäsur und viele Vertreterinnen und Vertreter im Schrifttum vertreten die Ansicht, dass diese Zäsur im Grunde entscheidend ist und dass durch das Auslaufen des alten Finanzausgleichssystems der Bund und der Gesetzgeber auch selbst gezeigt hat, dass die in Anführungszeichen eben Generationenaufgabe der Wiedervereinigung als finanziell bewältigt angesehen werden kann. Und es ist eben so, dass wir jetzt in einer neuen Situation sind, in einer finanzverfassungsrechtlichen Normallage gleichsam. Es werden finanzschwache Länder in West und Ost gleichermaßen finanziert. Das Saarland wird finanziert, Bremen wird finanziert mit Sondermitteln. Und insofern sind wir eben nicht mehr auch finanzverfassungsrechtlich, finanzausgleichsrechtlich nicht mehr in dieser Nachwiedervereinigungssituation. Und das ist eben auch ein ganz starkes Indiz dafür, dass der Soli als solcher nicht mehr gerechtfertigt ist.
Ja, vielleicht noch ein letzter inhaltlicher Aspekt, der gestern dann aufgrund der späten Uhrzeit nur noch ganz kurz angerissen wurde, so wie ich es wahrgenommen habe. Es zahlen ja jetzt momentan nur noch rund 6 Millionen Privatmenschen, also Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, den Soli, eben die ungefähr 10% mit den stärksten Einkommen. Ist das nicht womöglich auch ein Verstoß gegen Artikel 3?
Das ist ganz richtig. Also das ist ein weiteres erhebliches Problem. Das zweite große Problem des Soli in aktueller Gestalt. Also seit 2021 gilt, belastet der Soli nur noch die 10% einkommensstärksten Steuerpflichtigen. Und da stellt sich als erstes schon die Frage, ob eine solche Abgabe, eine solche Reichensteuer in Anführungszeichen, überhaupt als Ergänzungsabgabe kompetenzrechtlich eingeordnet werden kann, weil Solidarität eben, und das war auch die Gesetzesbegründung ursprünglich, Solidarität aller ist für die Wiedervereinigung. Und wenn nun eine solche Reichensteuer erhoben wird, stellt sich als erstes die Frage, ist das überhaupt eine Ergänzungsabgabe oder ist es nicht vielleicht eine zusätzliche Einkommensteuer, die da erhoben wird? Und zweitens stellt sich dann die Frage auch gleichheitsrechtlich, denn wenn nur 10% der Steuerpflichtigen belastet werden, dann muss man doch hinterfragen, ob das dem Leistungsfähigkeitsprinzip entspricht. Aber das ist dann ja gar keine soziale Staffelung mehr, sondern das ist eine sehr selektive Belastung einer sehr, sehr kleinen Gruppe von Steuerpflichtigen und das wirft ganz erhebliche gleichheitsrechtliche Fragen auf.
Ja, eine Staffelung, also eine progressive Steuergestaltung, sprich also ein steigender Steuersatz für die Einkommensstärkeren, den kennt man ja aber auch aus anderen Steuerbereichen, zum Beispiel eben aus der Einkommensteuer selbst. Ihr Professorenkollege Henning Tappe, Juraprof an der Uni Trier, wir haben ihn vorhin schon gehört, der vertritt auch da eine ganz andere Auffassung als Sie und hat das nach der Verhandlung dann folgendermaßen begründet.
Wenn ich die Einkommensteuer progressiv ausgestalten kann, dann spricht aus meiner Sicht wenig dafür, dass ich nicht auch den Solidaritätszuschlag progressiv ausgestalten kann. Das ist jetzt technisch anders gelöst. Ich mache das nicht über einen progressiven Tarif, sondern eben über diese Freigrenze mit der Milderungszone. Erst ab einer bestimmten Einkommensgruppe werde ich belastet. Ich sehe eine Ungleichbehandlung, ja, aber ich sehe eine Ungleichbehandlung, die gerechtfertigt ist.
Sagt Henning Tappe, Juraprofessor an der Uni Trier.
Ja, mal angenommen, das Gericht kippt den Soli. Was bedeutet das, Herr Kube? Was hat das für Konsequenzen?
Ja, wenn der Soli, wenn das Gesetz als verfassungswidrig eingeordnet wird, dann ist es jedenfalls für die Zukunft nicht mehr anwendbar. Die große Frage, die sich stellt, ist, ob die Regelrechtsfolge, die aus der Verfassungswidrigkeit, also die Nichtigkeit, hier ausgesprochen werden würde, und zwar auch mit Rückwirkung. Wenn das der Fall ist und wenn also der Soli für die Jahre ab 2020 oder 2021 bezüglich der selektiven Erhebung für verfassungswidrig erklärt wird und für nichtig erklärt wird rückwirkend, dann hätte das zur Folge, dass eben ganz erheblich Steuern zurückgezahlt werden müssten. Eine echte Lücke in erheblicher zweistelliger Milliardenzahl an Euro entstehen würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Gericht hier doch Bedenken hat und sehr genau erwägen wird, ob es diese Rechtsfolge ausspricht oder mit Blick auf die Haushaltslage den Soli dann nur für die Zukunft für unanwendbar erklärt.
Genau, Sie hatten es ja gerade angesprochen, seit 2020/21 sind ja schon eine Menge Steuerbescheide ergangen. Heißt das jetzt, die Bürger bekommen ihr Geld dann zurück?
Ja, und zwar deshalb, weil diese Bescheide seit einer ganzen Weile nur unter einem Vorbehalt ergangen sind, nämlich unter dem Vorbehalt, dass das Verfassungsgericht oder das entsprechende Verfahren nicht dazu führen, dass der Soli für verfassungswidrig erklärt wird. In der Tat ist es so, dass Steuerbescheide, die final sind und nicht mehr angreifbar und nicht unter Vorbehalt stehen, zu einer Steuerbelastung führen, die auch nicht rückgängig gemacht werden kann. Aber in diesem Fall ist es eben tatsächlich so, dass seit einiger Zeit all diese Solidaritätszuschlagsbescheide unter einem Vorbehalt ergehen und dementsprechend noch offen sind, in Anführungszeichen, und es dann zu einer Rückzahlung kommen müsste.
Aber das ist quasi eine Bedingung, die dann, wenn das Gericht es nicht rückwirkend aufhebt, dann sich erfüllt, dann wird er bestandskräftig? Oder heißt das, dass egal wie das Gericht entscheidet, am Ende alle einen neuen Steuerbescheid bekommen für die letzten Jahre?
Nein, es ändert sich nur etwas dann, wenn das Gericht zur Verfassungswidrigkeit kommt, wenn das Gericht den Soli bestätigt, jedenfalls für die Zeit bis jetzt, dann bleiben die Bescheide so bestehen und es ändert sich nichts.
Das war Hanno Kube, Professor an der Universität Heidelberg. Vielen Dank, dass Sie uns nochmal Ihre Argumente von der Verhandlung am Bundesverfassungsgericht gestern erläutert haben.
Sehr gern, vielen Dank.
Ja, Sabitz, du warst ja gestern auch den gesamten Tag am Schlossplatz im Bundesverfassungsgericht. Haben die Richterinnen und Richter am Ende eigentlich irgendwie erkennen lassen, wann denn genau das Urteil zum Soli kommt?
Nein, das Gericht hat nur gesagt, dass es den Termin des Urteils verkünden wird. Wann das aber genau ist, das steht meines Erachtens in den Sternen.
Wahrscheinlich wissen das auch die Richterinnen und Richter selbst noch nicht. Wir wissen es ganz bestimmt nicht. Bis dahin können also noch einige Monate vergehen. Was aber klar ist, dass es bis dahin noch eine ganze Menge Podcast-Folgen von uns geben wird. Hört auch dann gerne wieder rein. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat oder auch wenn ihr Kritik habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail. Wir lesen wirklich alles. Also haut in die Tasten und zwar an justizreporterinnen@swr.de, justizreporterinnen in einem Wort durchgeschrieben ohne Sternchen. Sabitz, du hast auch noch einen Podcast-Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, falls ihr mal etwas Ablenkung braucht vom ganzen politischen Geschehen, aber vielleicht trotzdem historisch so ein bisschen am Thema Wiedervereinigung bleiben wollt. Ich höre da ganz gerne manchmal True Crime Podcasts. Da gibt es auch den von SWR Kultur, der heißt Sprechen wir über Mord. Und da gibt es die Folge, ich glaube, das ist die drittletzte aktuell, über die Mauerschützenprozesse. Vielleicht wollt ihr da ja mal reinhören.
Und falls ihr jetzt unseren Podcast hier nicht sofort hört, dann setzen wir euch diese Empfehlung von Sabit auch nochmal in die Shownotes, also guckt da gerne nach. Vielen Dank, Sabit, dass du hier bei mir im Studio warst.
Dank dir.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Rayon und ich sag mal, bis dahin.